Hallo und herzlich willkommen zu Reformatio, dem Podcast der Bekennenden Kirche.
Das ist die 10. Folge vom 3. Artikel Christsein im Ausnahmezustand angesichts von staatlichen Übergriffen von Jürgen Burkhard Klautke. Wir befinden uns bei 5.8.3, die Obrigkeit im Rausch des Eine-Welt-Wahns. Die Strukturen und Lebensformen, wie sie sich in unserem Land herausgebildet haben, entsprechen seit langem nicht mehr dem Willen Gottes. Das gilt auch für die gegenwärtige weltliche Gewalt. Dabei ist es nicht so, dass wir erst in den letzten Jahrzehnten, sagen wir seit den 68ern, mit unchristlichen Lebensformen zu tun haben. Aber in und nach der Epoche der Aufklärung hatte sich die weltliche Gewalt noch längere Zeit im Schein des biblischen Christentums bewegt. Folglich wurden bis vor wenigen Jahrzehnten Ehe und Familie auch von der säkularen Zivilgesellschaft geachtet. Mittlerweile aber hat in unserem Gemeinwesen nicht nur die Gottvergessenheit, sondern auch die Verachtung der Gebote Gottes enorm zugenommen. Ideen, die sich gegen Ehe und Familie richten, aber auch die Obrigkeit abschaffen oder zumindest unterhöhlen wollen oder, wie man heute zu sagen pflegt, delegitimieren bzw. dekonstruieren wollen, tauchen an allen Ecken auf. Es breiten sich Strömungen aus, die man gegenwärtig unter dem Begriff der Graswurzelbewegung zusammenfasst. Dieser Gedanke tauchte zum ersten Mal in Frankreich im anarchistischen intellektuellen Milieu des sogenannten Pariser Herbstes 1970 auf. Einige Jahre später griffen französische Postmodernisten wie Gilles Deleuze und Félix Guattari diesen Ausdruck auf. Sie hatten dabei ein Unkraut vor Augen, das die botanische Bezeichnung Rhizom trägt. Dieses Rhizom ist ein Wurzelgeflecht ohne Über- oder Unterordnung. Es wuchert asymmetrisch und dezentral. Die Richtung, in der dieses Geflecht sich ausbreitet, ist nicht vorhersehbar und damit auch nicht kontrollierbar. Dieses Rhizom diente den Postmodernisten als Vorbild für die von ihnen erträumte postdemokratische Gesellschaft. Die Graswurzelbewegung will, dass sämtliche Lebensformen, in denen Menschen miteinander leben, ohne Vorgaben, unvermittelt entstehen. An dieser Denkweise ist richtig, dass es nicht das Ende des sozialen Miteinanders ist, wenn die von der Heiligen Schrift vorgegebenen Lebensordnungen zerfallen. Die Auflösung der überkommenen Strukturen ist eine Durchgangsphase. Aus den sozialen Trümmern entsteht Neues. Aber die postmoderne Graswurzelbewegung irrt sich gewaltig, wenn sie der Überzeugung ist, der Weg zu neuen Lebensformen verlaufe planlos. Es ist ein massiver Irrtum zu meinen, seitdem man sich von den Geboten Gottes emanzipiert habe, verlaufe alles spontan. Der neue gesellschaftliche Prozess steht unter dem Banner der sozialen Gerechtigkeit, Social Justice. Er schmückt sich mit egalitären Humanitätsidealen, wie zum Beispiel einen multikulturell orientierten Antirassismus. Zwar könnte beim ersten Augenschein dieser Entwicklung den Eindruck vermitteln, in ihr herrsche Anarchie. Zur Unterstützung könnte man darauf verweisen, dass Polizisten, die sich von diesem Gedankengut haben beeinflussen lassen, nicht gegen Randalierer und Plünderer vorgehen, sondern sich stattdessen dabei fotografieren lassen, wie sie vor diesen Gesetzlosen niederknien. Man denke auch an Politiker, die sich mediengerecht filmen lassen, während sie Gespräche mit Halbwüchsigen führen, die, vorgeblich aus Sorge um das Weltklima, die Schule schwänzen. Aber wenn man genauer hinschaut, herrscht in diesen postchristlichen Strömungen alles andere als Freizügigkeit. Zum einen ist hier zu beobachten, dass unter der Forderung der politischen Korrektheit, Political Correctness, eine gnadenlose Sprechkontrolle herrscht. Wehe dem, der anstatt aufgeweckt, woke, zu sein, immer noch Worte in den Mund nimmt wie Zigeunermusik oder Mohrenköpfe. Und dass die gesellschaftliche Neustrukturierung zu einem Abbau von Vorschriften und Regulierungen geführt habe und die auszufüllenden Formulare weniger geworden sind, wird inzwischen wohl auch niemand mehr behaupten wollen. In einem Folgeschritt werden dann diese erfassten Daten digital aufbereitet, sodass es möglich wird, Menschen und Abläufe in einer Weise zu kontrollieren und zu überwachen, von denen Diktatoren in früheren Zeiten noch nicht einmal zu träumen wagten. Es geht also bei dieser Neuordnung der Gesellschaft nur scheinbar um Anarchismus. In Wahrheit haben wir es mit einem fest umrissenen Programm zu tun. Es stammt aus freimaurerischem Geist und verläuft nach dem Leitgedanken, dass Ordnung vom Chaos, Ordo ab Chao, komme. Dieser neu geschaffenen Ordnung liegt ein klar formulierter und jedermann zugänglicher Plan zugrunde. Es ist die im Jahr 2015 von den Mitgliedstaaten der UNO verabschiedete Agenda 2030. Das Ziel dieses Programms ist die Bildung einer neuen Weltordnung, New World Order. Es geht um die Errichtung der einen Welt und damit um eine einzige Obrigkeit. Erklärtermaßen soll es in dieser neuen Weltordnung kein Privateigentum mehr geben. Zugunsten eines universellen elektronischen Einkommens wird das Bargeld abgeschafft. Da man dann nur noch mit Karte kaufen und verkaufen kann, ist man diesem weltumspannenden System uneingeschränkt ausgeliefert. Die Konsequenzen kann man bereits ansatzweise in Fernost, China, studieren. Die Möglichkeiten zum Kaufen und Verkaufen oder auch am kulturellen Leben teilzunehmen, wird an Sozialpunkte, Sozialkredite, Glückspunkte geknüpft. Nur derjenige, der einen entsprechenden Punktestand vorweisen kann, erhält Zugang zu Waren und Dienstleistungen. Diese Obrigkeit hat nichts mehr mit Römer 13 zu tun. Sie erinnert an das, was Offenbarung 13 sagt. In dieser neuen Weltordnung, die heutzutage ganz offen propagiert wird, es ist also keine Verschwörungstheorie, geht es nicht nur um die Kontrolle der wirtschaftlichen, sozialen oder beruflichen Existenz. Es geht auch um die Überwachung von Gottesdiensten und um das Praktizieren des christlichen Glaubens. Zwar versichern die Vertreter der One-World-Ideologie, man werde alle religiösen Traditionen, Kulturen und Lebensformen respektieren. Aber es ist eben auch klar, dass derjenige, der aufsteht und bezeugt, dass die wahre Religion einzig und allein die ist, die der dreieine Gott in seiner heiligen Schrift geoffenbart hat, als intolerant abqualifiziert wird. Selbstverständlich wird eine Folge davon sein, dass so jemand vom ökonomischen und kulturellen Leben ausgegrenzt wird. Der Weg zu dieser einen Welt ist auch kein Geheimnis. Es ist der große Umbruch, Great Reset, großer Neustart. Dieser große Umbruch vollzieht sich dadurch, dass in der Gesellschaft Krisen entfacht werden. Hier ist zu denken an das Zusammenbrechenlassen der Weltwirtschaft, Inflation, Minuszinsen. Ferner ist unter diesem Aspekt das Auslösen bzw. das Provozieren von Kriegen zu sehen mit den daraus sich ergebenden Migrationsströmen. Sollten in der Bevölkerung daraufhin Unruhen ausbrechen, droht man vorsorglich damit, Militär einzusetzen. Es handele sich dann um Innenverteidigung. Unter der Thematik der Krisen ist auch an die Corona-Pandemie bzw. Plandemie zu denken. Unter dem Banner »Man kämpfe weltweit gegen das Covid-19-Virus« – es beteiligen sich an diesem Krieg knapp 200 Staaten – sucht man zunächst den Einzelnen von der Gemeinschaft abzusondern. Maske, Homeoffice. In einem zweiten Schritt wird ihm dann dringend eine Impfinjektion empfohlen und das Versprechen gegeben, nach der Impfung werde seine Isolation wieder aufgehoben. Nun ist bekannt, dass zur Herstellung bzw. zum Testen dieser Impfstoffe menschliche Embryonalzellen benötigt werden. Ein Christ, der sich impfen lassen will, sollte dies im Blick haben und nicht später einmal behaupten, er habe es nicht gewusst. Zudem ist inzwischen offenkundig, dass entgegen allen Versicherungen, die man anfangs behördlicherseits abgab, diese Impfung kein Gamechanger im Krieg gegen Covid-19 war oder ist. Wenn man unter einer Impfung versteht, dass sie vor der betreffenden Infektion schützt, kann man die Genspritze schon deswegen nicht als Impfung bezeichnen, weil sie eben nicht vor einer Covid-19-Infektion bewahrt. Auch verhindert sie nicht, dass ein mit diesem Stoff Geimpfter jemand anderen anstecken kann. Anfangs versuchten die Behörden, die weitgehende Unwirksamkeit der Impfung im Blick auf das Virus als außergewöhnliche Impfdurchbrüche kleinzureden. Aber das Impfversagen als etwas Außergewöhnliches hinzustellen, ist längst schon nicht mehr möglich. Über die GEZ-finanzierten Medien wird nun mitgeteilt, die, in Anführungszeichen, Impfung sei nur dann wirksam, wenn sie regelmäßig wiederholt werde. Man müsse sich alle 3 Monate erneut einen PIX verabreichen lassen. Aber dass eine unsichere Impfung dadurch sicherer wird, dass man sie alle Vierteljahre durch entsprechende Auffrischungen, Boostern, wiederholt, bleibt ein Politikversprechen. In anderen Ländern werden die gegen das Covid-19-Virus gerichteten Maßnahmen heruntergefahren. Auch in Deutschland stellen aufmerksame Beobachter die Frage, was sollen mehr Impfungen bringen, wenn die bisherigen vor Covid-19 nicht zu schützen vermochten? Trotzdem drängt sich in der öffentlichen Wahrnehmung hierzulande ein Thema in den Vordergrund: die staatlich verordnete Impfpflicht. Fast hat man den Eindruck, es gehe nur noch um die Frage, wann die Impfpflicht komme. Kommt sie bereits im Frühjahr oder erst im Herbst? Werden zum Impfen alle verpflichtet oder nur Menschen ab 18 Jahren? Oder wird sie schlussendlich nur für die Senioren der, in Anführungszeichen, Risikogruppe angeordnet? Die Frage, ob eine Obrigkeit eine solche Injektionspflicht überhaupt gesetzlich anordnen darf, gerät demgegenüber in den Hintergrund. Es heißt zwar im Grundgesetz Artikel 2 Absatz 2, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, die Freiheit der Person ist unverletzlich. Eigentlich sollte sich damit jede weitere Diskussion erledigt haben. Denn das, was hier steht, heißt doch nichts anderes, als dass es jedem zusteht, sich zu weigern, sich einen Impfstoff in den eigenen Körper spritzen zu lassen. Der Staat ist nicht befugt, eine Injektion gegen den Willen des einzelnen Bürgers anzuordnen. Aber weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit legte die Weltgesundheitsorganisation in ihren internationalen Gesundheitsregulierungen bereits im Jahr 2005 etwas anderes fest. Es trat dann im Jahr 2007 in Kraft, nachdem es von 196 Staaten unterzeichnet worden war. Die Unterzeichnerstaaten verpflichteten sich, diese Regelungen der IHR in nationales Recht umzusetzen. Dies geschah in Deutschland im Jahr 2013. Für unsere Thematik sind Artikel 4 und 5 des Gesetzes zu den internationalen Gesundheitsvorschriften von Interesse. Dort ist festgeschrieben und, wie gesagt, inzwischen in nationales Recht umgesetzt: durch dieses Gesetz in Verbindung mit den internationalen Gesundheitsvorschriften wird die körperliche Unversehrtheit, die Freiheit der Person, das Brief- und Postgeheimnis und die Freizügigkeit eingeschränkt. Dass diese Gesetzesbestimmungen bereits im Jahr 2013 in Deutschland Rechtskraft erhielten, zeigt, wie die gegenwärtigen Geschehnisse von langer Hand vorbereitet sind. Sie belegen vor allem, dass unser Grundgesetz durch supranationale Regelungen bereits weitgehend außer Kraft gesetzt ist. Aber lassen wir die Gesetzespapiere und hören uns in unserem Bekannten- und Freundeskreis um. Dann kann deutlich werden, dass sich die Impfdurchbrüche und auch die Impfschäden kaum noch unter dem Teppich kehren lassen. Dabei ist die Schädlichkeit der Impfungen durchaus unterschiedlich, weil es verschiedene Impfchargen gibt. Warum Ärzte nur so wenige Impfschäden melden, ist damit zu erklären, dass der mit einer Meldung verbundene Papierkrieg erheblich ist und nicht vergütet wird. Aber selbst wenn Ärzte Impfschäden melden, werden diese in den seltensten Fällen als solche offiziell anerkannt. Das wiederum liegt, wie mir ein Insider des Medizinbetriebes mitteilte, an den übermächtigen Pharmakonzernen. An dem Sammeln und Auswerten solcher Negativnachrichten haben diese Unternehmen kein Interesse, weil es geschäftsschädigend ist. Allerdings hat inzwischen die erste Krankenkasse Alarm geschlagen. Sie hatte stichprobenartig Abrechnungen von Ärzten aufgrund von Impfnebenwirkungen ausgewertet. Diese fielen um ein Vielfaches höher aus als die an das Paul-Ehrlich-Institut gemeldeten Schäden. Der Effekt dieser Veröffentlichung war aber, dass der Chef dieser Krankenkasse fristlos entlassen wurde. In den GEZ-finanzierten Medien war dazu zu lesen, dieser Mann stamme aus dem Querdenker-Milieu. Aber angesichts der Vielzahl von Impfdurchbrüchen und Impfschäden sei es gestattet, einmal die Frage in die umgekehrte Richtung zu stellen. Wenn es bei den Injektionen nicht um einen Schutz vor dem Covid-19-Virus geht, worum geht es denn dann? In der Antwort wird man als erstes darauf hinzuweisen haben, dass man ein Volk, dass man in Ängste versetzt, gefügig und unterwürfig halten kann. Und Ängste lassen sich beim Thema Gesundheit bzw. Krankheit sehr schnell entfachen. Außerdem lässt sich unter dem Vorwand, es sei ein allgemeiner Gesundheitsschutz notwendig, eine Begründung dafür aufbauen, dass das Bundesgesundheitsministerium oder ein ihm zuarbeitendes Institut Zugang zu sämtlichen Patientendaten erhält. Der dem Patienten dafür überreichte digitale Impfpass, den man immer bei sich führen müsse, kann dann eine hervorragende Basis für weitergehende Kontrollen und Überwachungen bieten. Kurzum, es stellt sich die Frage, wurde der Impfstoff zur Bekämpfung des Covid-19-Virus erfunden bzw. entwickelt? Oder wurde das Virus geschaffen, um eine Möglichkeit zu bekommen, Menschen eine Geninjektion zu verpassen? Was ist, wenn diese Impfungen bereits Teil des transhumanistischen Programms sind? Bei diesem Programm geht es im Kern um die Vermischung von Mensch und Maschine. Dem Menschen werden mikroskopisch kleine elektronische Geräte ins Gehirn oder in den Körper gespritzt oder eingepflanzt, Nanopartikel. Ziel dieses Unterfangens ist es, dass dadurch der Mensch wie eine Maschine gelenkt werden kann. Am ehesten wären diese Wesen wohl mit aus dem karibischen Voodoo-Kult bekannten untoten Zombies vergleichbar, gut einsetzbar als Arbeitsmenschen. Oder soll man von Arbeitstieren sprechen? Die Grenze zwischen Mensch und Tier wird bei diesem Programm jedenfalls eingeebnet. Die gentechnisch veränderten Menschen, oder soll man von Menschenhülsen sprechen, sind in sich selbst machtlos, identitätslos, orientierungslos, heimatlos und geschlechtslos. Aus dieser Perspektive wäre dann die momentan propagierte antibiologische Sexualität und die Wahlfreiheit des Geschlechts, Gender, lediglich eine erste Vorstufe zur Verwirklichung dieses Dehumanisierungsprogramms. dass dieses transhumanistische Programm nicht eine Spinnerei ist, sondern von den Machteliten konkret ins Auge gefasst ist, belegt die Forderung von Klaus Schwab, dem Gründer des Weltwirtschaftsforums, die er bei einer Rede am Chicago Global Council of Global Affairs wie selbstverständlich aufstellte. Zitat: Jetzt müssen physische, digitale und biologische Identität fusionieren. Die menschliche DNA verschmilzt mit der Technik. Zitat Ende. Tatsächlich wird mit Hochdruck und Förderung staatlicher Stellen an der Erschaffung humanoider Roboter gearbeitet. Dass das gemäß Römer 13 dem Auftrag Gottes für die Obrigkeit nicht mehr entspricht, muss ja wohl nicht bewiesen werden.
Und das war's schon wieder mit dieser Folge von Reformatio. Wenn Sie selbst eine Frage an uns haben, laden wir Sie herzlich dazu ein, uns diese zu schicken. Besuchen Sie uns unter www.bekennende-kirche.de/fragen und nutzen Sie das dortige Formular. Wir werden Ihnen darauf antworten und, so Gott will, Ihre Fragen klären. Außerdem können Sie auf der Seite der Bekennenden Kirche wie gewohnt die Beiträge aus der BK lesen, die Zeitschrift abonnieren und unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Alle Links finden Sie auch in der Beschreibung dieser Folge des Podcasts. Wir bedanken uns fürs Zuhören, wünschen Ihnen Gottes Segen und sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal.